Herzlich willkommen bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Entmutterung der Mutter, Abwertung der Mutter, Entwertung der Mutter, das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und dazu haben wir eingeladen Christa Mewes. Ja, Frau Mewes, die legendäre Christa Mewes, kann man schon fast sagen. Kinder- und Jugendlichen, Psychotherapeutin. Und auch wenn Sie natürlich schon die Praxisarbeit so in dem Sinne nicht mehr tun, dann sind Sie doch immer noch unterwegs und immer noch auch in Wort mit ihren Gedanken, einfach auch bei den Themen zu Kindererziehung, zu Familie. Und da haben Sie auch einen Verein gegründet, Verantwortung für die Familie, und das Elternkolleg Christa Mewes ECCM kurz genannt, in denen eben auch dann erfahrene Mütter jungen Müttern über sachkundige Erziehung informieren. Und das eben alles tun sie ja schon seit den 70er Jahren, dass sie einfach versuchen, ja, Müttern, Eltern, Menschen in den Erziehungsfragen und einen liebevollen Umgang mit Babys von Anfang an zu vermitteln, damit sie eben auch seelisch gesund aufwachsen können und eine starke Persönlichkeit werden. Ja, und mit ihrer Sorge, mit ihren Vorträgen, mit ihren über 121 Buchtiteln sind sie da eben auch immer noch engagiert und auch rege dabei. Ja, und dürfen sich natürlich mittlerweile auch an einigen Enkeln erfreuen. Ja, dann frage ich mich, was kann uns heute Besseres passieren, als von Ihnen etwas zu hören über das Thema der Entwertung, der Abwertung, der Entmutterung der Mutter. Und bevor wir dann auch fragen wollen, worin denn Mutter- und Familienglück bestehen kann, tja, damit wir nicht nur sozusagen ins negative Horn stoßen, wollen wir uns natürlich doch erstmal der bitteren Pille der Wirklichkeit stellen und auch uns den Klageruf anhören, den Christa Mewes zur gesellschaftlichen und politischen Stellung der Mutter verfasst hat. Ich darf Sie einfach um Ihr Wort, um das bitten, was Sie für uns vorbereitet haben, Frau Mewes.
Dankeschön, Frau Engert. Denn der Trend ist leider ein gefährlicher. Denn sie ist nun dabei, als veraltet, als unbrauchbar, als überflüssig und infolgedessen als unnötig in der Versenkung dieser Degradierung zu verschwinden, die Mutter. Die Gesellschaft des weißen Mannes hat sich daran gemacht, diesen zwar unbezahlten, aber immerhin doch einst wertgeschätzten Beruf abzuschaffen. Man meint, für die doch so tüchtige Frau etwas Besseres gefunden zu haben. Ja, der Mainstream der Frauen selbst hat diese Befreiung wie von einem alten, unwürdigen Hut ja unablässig forsch über viele Jahrzehnte hinweg vorangetrieben. Wie wir Frauen nun einmal in Faszination radikal sein können. Mutterschaft scheint sogar zu einer echt wirkungsvollen finanziellen Unterstützung durch den Staat nicht mehr berechtigt zu sein, wie Frau Engert es eben schon andeutete. Sie entspricht eher einer überflüssig gewordenen Rolle, die man abqualifiziert, indem man sie in die Muttenkiste verbannt. In trauriger Weise konnten in fortgesetzten Einschränkungen mütterlicher Belange finanzielle Einbußen für die Familie als ein mutterfeindlicher Trend sogar unserer Regierung jetzt zum Ausdruck kommen. Es wird zur traurigen Erkenntnis, dass man die Mutter damit in einen Abgrund der Entwertung hat abdriften lassen. Das ist ihrer bei all ihrem so berechtigten Wert, bei ihrem oft intensiven, jahrzehntelangen Einsatz, der der Allgemeinheit doch auch zugutekommt, beschämend unangemessen, ehrenrührig, ja schnöde undankbar. Es scheint so, als bedürfe lediglich ein kleiner Rest noch der Beachtung. Noch müssen die Kinder immerhin in Mutterleibern ausgetragen und von ihnen unter Schmerzen geboren werden. Aber die Forschung ist bereits auch auf diesem Sektor erfolgreich. Immer mehr Künstlichkeiten werden an die Stelle des veraltet Natürlichen eingeführt. Das ist befremdlich. Will man den Herrn über Leben und Tod übertrumpfen? Will sich der Machermensch über ihn erheben? Es wird angestrebt, der jungen Frau nach dem leider zurzeit noch nötigen, lästigen Intermezzo von Schwangerschaft und Geburt ihr Recht auf Freiheit und Selbstverwirklichung schnellstmöglich zurückzugeben. damit sie unverzüglich an ihren für die Wirtschaft absolut unentbehrlichen Arbeitsplatz zurückeilen möge. Ein Ziel dieser Bestrebungen ist, man fasse es, die schließlich total ausgeschaltete, angeblich entbehrlich gemachte Mutterschaft. Nach diesem ideologischen Modell ist der jungen Mutter der Arbeitslohn dieser ihr zurzeit noch freigestellten Entscheidung in aller gewerkschaftlich durchgefeilten Präzision von Steuern allerdings geschmälert, zuzugestehen, dass sie davon auch noch ihren die Wirtschaft weiterhin beflügelnden Urlaub machen und einen Anspruch auf eine, wenn auch leider ungewisse, Rente erheben kann. All diese gewichtige Absicherung für erwerbstätige Mutter samt Prämienunterstützung vor den Wahlen müssen aber selbstredend ausfallen, wenn die jungen Mütter scheinbar fortschrittliche Ausstattungen entraten, indem sie unmodern und scheinbar dumm dem veralteten Rollenklischee folgen, so sagt man, indem sie darauf beharren, ihr Baby zu behalten und sie selbstständig aufziehen zu wollen, statt sie an staatlich subventionierte Einrichtungen wegzugeben. Welch ein Fortschritt! Dass diese Ausrichtung immer weniger Kinder geboren werden und sich Armut und Sklaverei für die Zukunft voraussagen lassen, kümmert niemanden. Die Gesellschaft hat nun einmal in der Moderne das wahre Vollglück für die junge Frau entdeckt. Und diese ist flexibel genug, diesen Fortschritt heraus aus der Unmündigkeit als die ihr zustehende, scheinbar in eigene Entscheidung entdeckte Selbstverwirklichung mit Intensität anzustreben und mit Werbe in Anspruch zu nehmen. Diese Beschreibung ist zwar eine aus Bitterkeit geborene, sarkastische Vision als Einstieg in unser Thema, aber in Bezug auf die Familienpolitik mit dem Trend zur Entmutterung geht die Fahrt leider unablässig in diese Richtung und ist ebenso erschütternd instinktlos wie abenteuerlich gefährlich. Die dieses Land beherrschende Ideologie zeigt durch die Eindeutigkeit ihrer Ziele, dass ähnliche Maßnahmen wie die eben beschriebenen jetzt bereits ins Blickpunkt treten. In einer blind gewordenen Übertreibung entwickelt der militante Feminismus zerstörerische Züge. Dem zu widerstehen ist also unumgänglich. Denn wenn es nun noch Mütter gibt, und die gibt es glücklicherweise, die auf diesem Leim nicht kriechen, was zurzeit in scheinbarer Wahlfreiheit noch möglich ist, so stehen sie im Wind und müssen sehen, wo sie bleiben. Auf Unterstützung durch den Staat können sie kaum noch hoffen, wie der derzeitige Trend in den parlamentarischen Diskussionen einmal mehr beweist. Triumphierend verkündet deswegen die erfolgreich und staatlich eingebettete, vollerwerbstätige Männin schön dumm und selbst schuld, sich heute noch Kinder anzuschaffen. Dabei wird jedoch unnachdenklich verdrängt, dass diese Ausrichtung radikal und langzeitig durchgepaukt auf der ganzen Linie kein Weg zur glücklich machenden Lebenserfüllung sein kann. Die Entwertung der Mutterschaft ist deshalb eine unverantwortliche Ausrichtung. Sie ist Vernachlässigung der wichtigsten, der unaufgebbarsten Aufgabe zum Überleben des Gemeinwesens und zur Hoffnung auf Zukunft. Sie ist Vernichtung seiner zentralen Kernzelle und damit selbstmörderischer Plan. Die Mutter zur Gebärmaschine zu erniedrigen, wie der Augsburger Bischof Mixer das zu Recht beklagt hat, das ist das Ziel. Denn die Wahrheit, dass das ein ruinöser Trip ist, darf ja nicht ans Licht kommen. Und so beherrscht die Herabsetzung des unaufgebbarsten, ja des höchsten Wertes eines auf Zukunft bedachten Gesellschaftssystems die Szene. Aber in der Mutter ist die opferbereite Liebe zu Hause genau der Wert, der den Menschen in freier Entscheidung am besten an der Seite eines das Kind liebevoll beschützenden Ehemanns überhaupt erst wahrhaft menschlich macht. Deshalb ist die Familie sogar eine Vorgabe Gottes. Das lässt sich an den leisen Hilfen zum Durchhalten dieser wichtigen Berufung erkennen. Da gibt es zum Beispiel unter anderem ein spezifisches Hormon, das Oxytocin, erst 1945 entdeckt, das in der Gebärenden ausgeschüttet wird. Da enthält die Brust der Mutter plötzlich und allein für diese erste Lebenszeit des Neugeborenen eine Flüssigkeit, die sich längst als die weitaus beste, international anerkannt von allen Kinderärzten, eben als die richtige, die natürliche Nahrung für das Neugeborene erwiesen hat, die Muttermilch. Die Mutter braucht den Umgang mit dem hilflosen Bündel, das, nachdem es sich dem Mutterleib entrungen hat, unverzüglich zur Nahrungsquelle sogar zu robben und sofort zu saugen versucht. Sie braucht den Umgang mit ihrem Kind keineswegs zu lernen, falls man sie nicht verdorben und durch falsche Anweisungen verunsichert hat. Die Liebe, die Sorge um ihr Kind beherrscht die Mutter von diesem Tag an jetzt vollständig und ist daraus lebenslänglich nicht zu vertreiben, wenn sie seelisch gesund ist. Sie ist darauf aus, sich dem Kind, und zwar durch seine ganze lange Kindheit hindurch, aufzuopfern, ohne nach Lohntüte, ohne nach Urlaubsanspruch und Arbeitszeitbegrenzung zu fragen. Weil sie liebt, schafft das eine natürliche Mutter, indem sie sich mehr oder weniger bewusst an die Schöpfungsordnung hält. Im Einklang, am Lebensanfang sogar in einer dualen Passung mit den Verselbstständigungsimpulsen des Kindes. Warum diese traurige Entwicklung? Nun, die Geschichte der Entmutterung ist rasch erzählt. Sie muss erzählt werden, damit endlich eine der Wahrheit entsprechende kraftvolle Gegenbewegung eingeleitet werden kann. Zunächst begann alles scheinbar ganz harmlos. Am Ende des 19. Jahrhunderts entstand mit der Frauenbewegung die berechtigte Bemühung, das Recht auf die gleichen beruflichen Möglichkeiten, wie der Mann sie zuvor alleine innehatte, zu erkämpfen. Erfolgreich war dieser Kampf bereits vor dem Ersten Weltkrieg, besonders durch die Öffnung der Universitäten, auch für die Frau, durch das Wahlrecht und frauenfreundlichere Gesetzungsänderungen abgeschlossen worden. Bis in die Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs hinein entstand kaum einmal im Einzelschicksal ein Konflikt zwischen Erwerbstätigkeit und Familienarbeit in der bürgerlichen Gesellschaft. Diese hatte im Allgemeinen Vorrang, sodass die Frau in der Regel ihre Ausbildung oder ihre berufliche Stellung aufgab, nachdem sie geheiratet und ihr erstes Kind zur Welt gebracht hatte. Die Konkurrenz zwischen diesen beiden Optionen setzte für die Allgemeinheit erst mit der 68er Revolution ein. Denn die linken Gruppierungen hatten es sich zum Ziel gesetzt, die Familie mit Hilfe der Kollektivierung aller, auch der Kleinkinder, zum Verschwinden zu bringen, um im Sinne von Marx auf diese Weise Gerechtigkeit durch Angleichung aller an alle zu erwirken. Dem schloss sich die neu aktivierte Emanzipationsbewegung an. Durch die rasch erreichte Entmächtigung und Ideologisierung der universitären Geisteswissenschaften gelang ein mächtiger Coup in die linke Richtung, der bis heute hierzulande den beklemmenden geistigen Niedergang und eine allgemeine Schwächung sowie ein Hochschnellen der seelischen Erkrankungen in der jungen Generation hervorriefen. Dass es in dieser Weise möglich war, lag daran, dass der christliche Glaube unter dem Erfindungsreichtum in den Naturwissenschaften, dem Wohlstand innerhalb der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Bevölkerung eine bedenkliche Einbuße erlitten hatte, sodass unter atheistischem Anhauch der Feminismus zu übertreibender Militanz erstarkte. Dass die Menschen in diesem Zeitabschnitt der sogenannten sieben fetten Jahre die opfervolle Liebe als ihren höchsten Wert, als ihre erhabenste Lebensaufgabe und damit ihren Weg zu wahrem glücklich machenden Lebenssinn aus den Augen verloren, das lag daran, dass der Mainstream es nicht mehr für wesentlich hielt, sich danach auszurichten, von Gott, nach dessen Ebenbild geschaffen zu sein und damit zur Verwirklichung dieser Lebensart, eben der Liebe zum Nächsten, als seinem höchsten Wert. Mit dem Vergessen dieser Zusammenhänge, mit dem Verlust des Verstehens dieses Schwerpunktes und Zieles, verdeutlicht durch die Inkarnation Gottes in Jesus Christus vor 2000 Jahren, verlor aber nun die Frau ihre vorgegebene Möglichkeit zur urnatürlichen Verwirklichung der Liebe durch Mutterschaft und deren Ausbreitung in der Welt durch liebevoll erzogene Kinder immer mehr aus dem Blick. Angeheizt durch die Lebensgefährtin des atheistischen Philosophen Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, die höhnisch abwertend Mutterschaft sogar als eine Falle bezeichnete, hatte die atheistische Emanzipationsbewegung den Gifthauch der Entwertung des Mutterdienstes bereits in die Nachkriegsära hineingeblasen. Das Beste, Erfolgreichste wollen wir Frauen allemal und die Hoffnung auf eine Bereicherung von einer nur allzu oft in der Tat herrschüchtigen Unterdrückung durch den Mann eignete sich vorzüglich als ein rachsüchtig aggressives Fanal. In diesem Geist wurde die mutterfeindliche Lawine bis heute losgetreten. Zumal das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit den selbstständigen Verdienst der Frau in Fülle parat zu halten begann, so driftete die verfemte Mutterschaft, nachdem 1965 nun auch noch die Pille zugelassen worden war und die Verhütungsindustrie ihren zweifelhaften Thron bestiegen hatte, fortgesetzt von dieser Zeit des Entwertungsfanals in den 60er und 70er Jahren, in den Prozess einer, so möchte ich es nennen, Schrumpfmutterschaft. Die so entstandene und seitdem auch von den Regierungsbänken her viel beschworene angebliche Wahlfreiheit zwischen Familie und Beruf meint bereits eine Schieflage zugunsten der Erwerbstätigkeit. Als ob Mutterschaft kein Beruf, ja doch eine hohe Berufung ist, ja eine Segnung. Wie sieht der Schrumpfprozess aus, in den die Mütter hineingenötigt wurden? Er bedeutet vor allem weniger und immer weniger Zeit für das Zusammensein mit ihren Kindern. Anfangs in Gestalt eines doch so wünschbaren und auch vertretbaren Zubrots von Müttern mit Kindern im Schulalter trat die Halbtagsbeschäftigung bald dann auch bereits von Müttern mit Kleinkindern, der entsprechende Ausbau und die verstärkte Gewichtung von Kindergärten war die Folge. Immer häufiger blieb auch die junge Mutter dann selbst im 8-Stunden-Tag und selbst noch mit Überstunden von daheim fort, was dem Aufschwung der Kindertagesstätten den Boden bereitete. Derzeit ist der Mutterschrumpfungsprozess sogar im Säuglingsalter angelangt. Und in der Tat bereits zu einem Prozess der Kindsberaubung ausgeartet. Während die Mütterverführung sogar lediglich durch ein Winken mit dem größeren Geldbeutel und höherer Sicherheit als Erwerbstätige erreicht werden konnte, bedurfte der Beraubungsprozess der Mütter von ihren Säuglingen und Kleinkindern allerdings entschiedenerer Anstrengungen. Die Aufstockung der Krippen für Kinder unter 3 Jahren wurde deshalb vom Staat für die Länder und ihre Kommunen mit Milliarden von Zuschüssen zum Pflichtprogramm erhoben. Dieser Schachzug konnte mit Hilfe laut medial propagierter Lügen vorangetrieben werden. Einen Superbildungsstand würden ihre Kinder durch Krippenbetreuung von akademisch vorgebildeten Erzieherinnen erhalten. Dazu auf diese Weise einheitlich und damit gerecht, so meint und verkündet man medienstark. Und die Gemeinschaft der Babys miteinander würde sie darüber hinaus auch besonders gesellschaftsfähig machen. In einer perfiden Weise wurde mit Hilfe dieser unlauteren, gefährlich unwahren Argumentation der Opfersinn vieler junger Mütter schändlichst pervertiert. Auf diese Weise manipuliert, meint sie, das Opfer bringen zu müssen, ihr Baby in der Krippe betreuen zu lassen, um ihm eine optimale Bildungschance zu gewähren. Das ist Verführung pur. Dem Wertverlust der Mutterschaft wurde und wird auf diese Weise eine niederträchtige Steigerung hinzugefügt. Mutter werden ist eben bereits dumm. Und diese Dummheit ist gewiss so dumm, dass es einer solchen Person gewiss nicht gelingen kann, ihr eigenes Kind allein zur Bildungsfähigkeit und damit zur Konkurrenz mit den Gleichaltrigen zu erziehen. So geht die Mehr. Wie sollen junge Eltern diesen Schalmeien widerstehen können? Der Beraubungsprozess der Mütter wurde nun für viele von ihnen zusätzlich unter wachsender Inflationierung der Währung zu einem tragisch notwendigen Dienst? Scheinbar, vielleicht wohl doch auch für die Kinder? Aber der tägliche Trennungsschmerz der Mütter, so lässt sich erfahren, war der nicht da? Doch er stumpft ab, wird allmählich verdrängt und durch die oberflächliche Befriedigung, up-to-date zu sein, allmählich doch verwischt. Alle machen es doch, alle Mütter, und sind sich darin einig. Und doch ist diese Auslieferung ein Verstoß gegen die Urordnung des maßgeblichen Lebensgesetzes in der Natur, das in aller Stringenz für die ersten Lebensjahre des Menschen gilt, weil sich hier das Stammhirn des Homo sapiens konstitutionalisiert. Wer Gelegenheit hatte, die immer häufiger werdende Befreiung der Frau von der Mutterschaft mitzuverfolgen, wie mir das als praktisch arbeitende Kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten durch die vielen Mütterberatungen zufiel, konnte das als eine große Gefahr für die seelische Gesundheit der nächsten Generation wohl hochrechnen. Ich habe deswegen auch immer Prognosen gestellt in den 70er, 80er Jahren, die alle eingetreten sind. Aber davor zu warnen, wie ich das von Beginn der 70er Jahre ab öffentlich tat, war geradezu halsbrecherisch. Es wurde medial als ein ungehöriger Widerstand gegen ein einherrlich vorangetriebener, doch scheinbar so berechtigter Fortschritt der erwerbstätigen Frau gegen das Heimchen am Herd eingeschätzt. Aber nicht Rückschritt aus der zu Recht erkämpften Gleichberechtigung zur Erwerbstätigkeit der Frau ist mit meinem Warnen gemeint, sondern die Notwendigkeit vor einem leichtfertigen Streichen einer Grundbedingung zu seelischer Gesundheit und gepflegter Menschlichkeit im Erwachsenenalter zu warnen. Aber der Mainstream wollte und will bis heute nicht erkennen, dass er sich bei der Vernichtung langfristig eingesetzter Mütterlichkeit beim Erziehen der Kinder um eine Grenzüberschreitung handelt, die ebenso verheerende Auswirkungen hat wie die Ausbeutung der Natur draußen. Denn der Mensch ist nun einmal keine austauschbare Schachfigur. Die Mutter ist deshalb nicht durch einen Profi ersetzbar. Ja, in der ersten Lebenszeit des Kindes ist die Mutter absolut unersetzbar und lediglich also Notprogramm delegierbar. Die mit der Geburt des Kindes aktivierte Feinfühligkeit der leiblichen Mutter ist eben eine urtypische Eigenschaft der Mutterliebe, die eine unvergleichliche Tiefe und damit die größte Erfolgsmöglichkeit besitzt. Das macht die Vorrangigkeit ihrer eingeborenen Qualität zum Erziehen von Kindern aus. Wenn dieses vorgegebene Gefüge gestört oder gar verhindert wird, steht das Unglück sich fehlentwickelnder Kinder vor der Tür. So konnte ich auf dem Boden reichlicher entwicklungspsychologischer Erfahrungen aussagen. Zwar haben sich meine Voraussagen, einmal sei es gesagt, der 70er Jahre auf dem Boden dieser Erfahrungen über das Überhandnehmen der seelischen Erkrankungen voll bestätigt. Zwar untermauern die Hirn- und Hormonforscher mit immer neuen Daten, dass sich in den ersten drei Lebensjahren das Stammhirn und damit bei Mutterbetreuung seelische Gesundheit, hingegen bei vielen Mutter-Kind-Trennungen und anderen Künstlichkeiten seelische Störungen anbahnen. Aber der verhängnisvolle Trend schlägt diese Erfahrung einfach in den Wind. Heute können wir sogar neurologisch abgesichert die Erkenntnis einbringen, dass sich die beste Sprechfähigkeit des Dreijährigen mit dem besten Wortschatz bis zu diesem Alter ausbildet, wenn die leibliche Mutter, deren helle Stimme der Säugling schon aus seiner Fötalzeit kennt, in ständiger Nähe zu dem Kind bleibt und häufig mit ihm spricht, vor allem im allerersten Lebensjahr. Es bildet sich bei dem lange nach Bedarf gestillten Kindern auch darüber hinaus eine größere Bindungsfähigkeit aus. Ein gelassener, fröhlicher, lernfähiger Charakter, während die tägliche Trennung von der Mutter in diesem Alter, der Speicheltest kann das belegen, zur Folge hat, dass ein viel zu hoher Stresspegel jeden Morgen neu sogar die physische Gesundheit des Kindes lebenslänglich beeinträchtigen kann. Durch chronische Erkrankungen, zum Beispiel in Gestalt eines Bluthochdrucks oder eines Diabetes und anderen chronischen Erkrankungen. Die ersten Lebensjahre sind eben Zeitfenster. Zeitfenster für lebenslänglichen Optimismus, für gelassene, kraftvolle Lernfähigkeit, wenn die Entfaltungsbedingungen durch eine duale Mutter-Kind-Beziehung in urnatürlicher Weise eingehalten werden. Wenn das nicht geschieht, indem dieses Urbedürfnis des Säuglings und des kleinen Kindes ständig missachtet wird, so prägt sich in diesem Kind, in dessen Hirn also, ihre Unzufriedenheit chronisch ein. Im Stammhirn, in die sogenannte Amygdala. Das Kind lebt dann in der unbewussten Vorstellung eines Mangels und in der Stimmung eines ständigen Suchens nach dem Richtigen, einer Unruhe. Unnatürliche Pflege hingegen bildet den Herd für eine psychische und physische Beeinträchtigung langfristig, ja oft lebenslänglich. Trotz aller meiner Warnungen vor einem solchen Desaster befinden wir uns jetzt bereits in dieser Lage. Tonnenweise muss die Droge Ritalin eingeführt werden, um das Kind heute einigermaßen, wenigstens während des Schulunterrichts, ruhig zu halten. Fazit: Das Neugeborene ist zunächst noch vollständig in die Natur eingebettet. Deswegen müssen wir an dieser Stelle auf die Natur hören, zu ihr hinlauschen, ihr gehorchen. Es ist ein stringentes Naturgesetz, dem Neugeborenen durch Geborgenheit zum Überleben zu verhelfen. Eine Gegebenheit, an die sich die Mutter mit ihrer natürlichen, tiefen Liebe für das Kind nur allzu gern ganz selbstverständlich hält. Ja, noch eifriger hielte, wenn man ihr diese Wahrheit gegen all unlauteren Einflüsterungen ringsum neu bewusst machen könnte, um sie dann in dieser Weise nur leben zu lassen mit ihrem Kind. Denn es ist ihr eingeborener Wunsch, ihrem Kind das Beste zu geben. Und welches ist das Beste? Ihr Opfer, ihre Liebe, die ganze Seele ihres Lebens. Hingegen pflegt die Natur, sich erbarmungslos an den Übertretern dieser Grundregel zu rächen. Dieses Elend zeigt sich darin, dass bereits das Kleinkind in zunehmendem Maße unruhig und schwierig wird und in voller Wucht dann ab der Pubertät in der Familie den Aufstand probt. Die Entmutterung der Mütter hat nun dieses im Einzelschicksal verheerende, die Eltern unglücklich machende, ja gesellschaftlich bedrohliche Resultat. Je früher, je länger, je ausschließlicher im Kollektiv oder anderweitig fremd betreut, so jetzt auch die bereits abgeschlossenen vergleichenden Langzeitstudien NEET aus den USA umso häufiger, umso gravierender ergeben sich daraus dann nur schwer therapierbare Störungen im Erwachsenenalter. Aber wer hat denn nun die Randale der gestörten Kinder im Jugendalter auszuhalten? Den mehr oder weniger lauten Widerstand gegen alles und jedes. Wer hat das Abdriften besonders der Jungen in ein sich mehr und mehr abzeichnendes Schulversagen, ja nicht selten in häuslichen Terrorszenen hinein auszutragen? Nein, gewiss nicht die einstigen Verführer der Mütter, die sie beschworen, ihre Babys zu scheinbar besseren Betreuern als sie selbst wegzugeben, sondern die auf diese Weise verführten, um ihre Freude am gelungenen Erziehen betrogenen Mütter haben nun die Zeche zu zahlen. So viel Sucht, Computersaufen, Shiva, Crystal Meth, Killerspiele, Pornosucht, Bandenbeteiligung, Krawall- und Gewaltsucht bei den Jungen, Fress- und Magersucht, Stehl-, Lauf-, Schneidesucht bei den Mädchen. Und der wie viel Zerbrechen mit Eltern und Lehrern und Lehrherren geht in viel zu vielen Fällen dieser Fehlentwicklung, die Einbindung zum nützlichen Mitglied der Leistungsgesellschaft verloren. Bei diesen erbarmungswürdigen, nicht mehr leistungsfähigen jungen Menschen. Die Mütter sind es, deren Nachtschlaf durch solche zersetzenden Sorgen gemindert wird. Und die superteuren Rettungsbemühungen durch Fachkräfte und Eliteinternate verschlingen nun sogar auch noch die Urlaubswünsche und andere Befreiungsgelüste. Am Ende ist das ganze Erziehungsunternehmen per Kollektiv finanziell auch wesentlich kostspieliger für den Einzelnen und erfolgloser, als wenn die Mütter unter vorübergehender Stornierung der Erwerbsarbeit und der finanzieller Unterstützung durch Ehemann und am besten auch durch Großeltern sowie vor allem durch einen verantwortungsbewusst agierenden Staat ihre Kinder in den ersten Lebensjahren hätten selbst betreuen können. Denn Sucht ist nun einmal der Ersatz für die veruntreute Mutter, wusste rechtzeitig der große ungarische Psychologe Sondi und schrieb uns das bereits in den 60er Jahren ins Stammbuch. Mit echten Subventionen durch den Staat angesichts dieser so gewichtigen existenziellen Probleme, dazu durch eine medial berechtigte notwendige Aufwertung der Mutterschaft, wäre diese verheerende Entwicklung noch nachhaltig zu stoppen. Denn eine solche Veränderung entspricht dem gesunden Menschenverstand, hinter dem die Ahnung von einem natürlicherweise sein Sollenden steht. Mütterliche Nähe zu ihren Kindern hat ja auch keineswegs nur in den ersten 3 Lebensjahren positive Auswirkungen. Besonders durch ein eher sicheres und dadurch gelassenes Selbstwertgefühl der Heranwachsenden. Je mehr und je länger Nähe einer seelisch gesunden Mutter auf umso mehr Leistungs-, Gemeinschafts- und liebesfähige Menschen in der jungen Generation lässt sich hoffen, so heißt die Bilanz. Denn Bildung ist eine Folge von Bindung, zunächst an die leibliche Mutter. Optimale Bildungsmöglichkeit muss damit ihren Anfang nehmen, dass in der gesamten Vorschulzeit der Mutter genug Zeit für die dualen Umgangsweisen mit ihrem Kind eingeräumt wird. Liebe ist die Voraussetzung zu seelischer Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Soziabilität. Nur um uns unnachdenklich mit einem ideologischen Zeitgeist zu verheiraten, dürfen wir uns doch nicht die Mutter rauben lassen. Eine Gesellschaft, die sich das einreden lässt, geht am Geburtenschwund zugrunde. Aber zuvor handelt sie sich jede Menge persönliches Unglück und Krankheit ein. Mutterschaft ist die wichtigste, der unaufgebbarste, der wertvollste Beruf aller Berufe. Mütter, die sich liebevoll und opferbereit der Aufgabe stellen, ihre Kinder zu erziehen, verdienen hohen Respekt von uns allen. Ja, unsere Ehrerbietung, unsere Hochachtung, unsere Dankbarkeit. Wenn wir das erkennen, als traurige Erfahrung auf 40 Jahren unzureichender Beachtung und Unterstützung der Mütter, wird die junge Frauengeneration dieser von der Gesellschaft anerkannten und unterstützten Aufgabe bald auch wieder Mutter werden wollen. Und dann, aber nur dann, werden unsere Wiegen bald wieder gefüllt sein, sodass wir auf eine wohlhabende Zukunft in Freiheit hoffen dürfen.
Vielen Dank, Frau Mewes. Sie sind hier zu Gast in der Standpunktsendung mit dem Thema Entmutterung der Mutter. Ja, wo steuert eine Gesellschaft hin, die die Mutterschaft eben und das Muttersein nicht mehr wertschätzt? Schafft sie sich selber ab? Was können wir dagegen tun? Wie können wir eigentlich auch das Muttersein wieder aufwerten? Ja, Frau Mewes, das macht einen natürlich schon sehr nachdenklich, was Sie da alles zusammengestellt haben und wie Sie diese Entwicklung skizziert haben, die nicht erst seit gestern so vom Himmel herabgefallen ist, sondern die sich einfach schon lange auch durch eine gewisse Ideologie angebahnt ist und die auch gewollt ist. Dennoch stellt sich ja die Frage, warum heute auch so eine große Unsicherheit herrscht. Es gibt ja auch so viele Erziehungsprogramme, es gibt viele Hilfen und Kurse. Ich denke da nur katholischerseits von den Diözesen angebietet an den Kurs KESS Erziehen, einfach um Müttern hier eine Hilfe an die Seite zu geben und es ihnen zu ermöglichen, auch wieder eine gute Beziehung zum Kind herzustellen und was auch da alles dazugehört und wichtig ist. Oder Programme wie das, was auch hier in der Lebenshilfe neulich vorgestellt wurde, Safe, sichere Ausbildung für Eltern. Da stellt sich die Frage, braucht es so eine Art Erziehungsführerschein für Eltern? Das mutet irgendwie komisch an. Und Sie haben ja auch selber gesagt, dass das natürliche Muttersein, das einfache Muttersein eigentlich nicht erlernt werden muss. Es wird eigentlich durch die Liebe und auch durch, ist instinktiv eigentlich angelegt, wenn denn die Mutter seelisch gesund ist. Frau Mewes, was heißt das denn? Sind so viele heute eben irgendwie nicht mehr seelisch gesund? Haben Sie schon so viel an der eigenen Mutter entbehren müssen, dass sie die Selbstsicherheit gar nicht mehr mitbringen?
Ja, zum Teil auch. Aber das Wesentliche ist, dass ja jeglicher Trend, und das haben wir Armen, die wir ja in das Hitlerreich dann hinein mussten, ja auch schon einmal erleben können, dass der Trend, der Massentrend, einen Sog bildet, ganz allgemein. Es ist ubiquitär. Das gehört einfach zur Massenpsychologie. Und wenn der Trend so einhellig ist, wie er bei uns ist, vor allen Dingen durch die Medien, besonders durch die elektronischen Medien, aber ja auch durch die Printmedien, ist einhellig im Trend, und zwar schon seit 45 Jahren, dann richtet sich der Mensch danach. Er verheiratet sich eben leicht mit dem Zeitgeist, ohne zu wissen, was er tut. Ja, Christus nennt das eine Schafsnatur. Wir haben auch ein Rudelgefühl. Wir fühlen uns natürlich auch, wenn wir die gleiche Meinung haben, die alle anderen haben, dann sicherer, wie jedes Schaf. Das gehört auch zu unserer Naturausstattung. Aber deswegen ist es, wenn es von einem gewollten Trend von außen dem Menschen zugemutet wird, wie in jeder Diktatur, wie die kommunistische Diktatur das ja auch sofort gemacht hat und die Menschen ja auch derartig hineingenötigt hat, dann sieht man, wie prägend das auf die Menschen wirkt. Es sind ja in der DDR ein Großteil der Kinder schon in Krippen gewesen, aber nirgendwo gibt es so viel Alkoholismus wie in den neuen Ländern. Nirgendwo gibt es so viel Ehescheidung. Nirgendwo hat es so viel Abtreibung gegeben wie dort und so weiter und so fort. Also wir haben auch da noch wieder ein hohes Level. Das darf zwar auch nicht gesagt werden, ist auch schon fast politisch unkorrekt, sind aber doch Erfahrungen, die wir, wenn wir klug sind, zu Hilfe nehmen müssen, um hier das Gute vom Unguten zu unterscheiden.
Und wie Sie sagen, dass Sucht auch ein Ersatz ist für die veruntreute Mutter, ist das ein Zusammenhang, der eben auch nur ungern gesehen wird?
Ja, sicher, sicher. Also die veruntreute Mutter ist ja eine verführte Mutter, nicht wie ich beschrieben habe. Sie ist wirklich eine schlimm tragische Figur, was ich ja aus den vielen Mails und auch in den direkten Beratungen noch immer wieder sehen kann. Sie sitzen da mit ihrem Baby, sie lieben es von ganzem Herzen. Sie sind glücklich mit diesem Baby. Sie wollen es auch in seiner Entwicklung sehen, im zweiten, dritten Jahr. Das sind ja so zwar anstrengende aber gleichzeitig auch wieder so beglückende Jahre, weil so zauberhaft, nicht dieses junge Kind ist wie junger Frühling. Jedes Blättchen ist ja ein Glück in diesem hellen Grün. So ist, sind die leuchtenden Augen der Kinder, die wir dann auch die nachher in dieser Weise nicht bleiben. Ein ganz besonderes Glück für Mütter. Nicht für liebende Mütter. Diese ganze Süße des Kindergesichts allein, das Kindchenschema, das Konrad Lorenz zu Recht genannt, das anziehend ist und von daher zur Freude und zur Hilfeleistung, zur beglückenden Betreuung auffordert. Ja, das will natürlich doch eine Mutter eigentlich natürlicherweise auch genießen, ehe ihr dann dies alles abhanden kommt. Auch wenn sie dann manchmal durchstehen muss, dass es nun unbedingt den roten Pullover, nicht den blauen Pullover anziehen will. Im Trotzalter sein Selbstständigkeitssein auch entwickelt. Aber das ist nicht, das einfach zu entbehren, wie man meint, entbehren zu müssen, weil es dort Gemeinschaftsfähigkeit lernt. Das ist einfach nicht wahr. Das Baby hat noch kein Bedürfnis nach Gemeinschaft mit dem Gleichaltrigen. Und so lernt es in diesem Alter nicht die Solidarität und die Freundschaft und die Solidarität mit einem Gleichaltrigen. Das ist einem späteren Zeitfenster, einer späteren Entwicklungsphase überlassen. Man kann nicht alles gleichzeitig haben. Aber soweit wird ja auch im Trend gar nicht in die Kinder hineingedacht. Es dreht hier eben sich eigentlich gar nicht um das Kindeswohl. Und es dreht sich eigentlich auch gar nicht um das Glück der Mütter, die man auf einen Weg lockt, den sie nachher mit tiefem Seufzer, mit und ohne Mewis, ohne dass die ihnen das auch je gesagt hat, dann tief bedauert.
Aber das Glück der Mütter, das wollen wir retten und wir wollen es auch noch rechtzeitig tun und auch das Glück der Kinder. Wir wollen gleich auch weiter an dieser Stelle noch einmal nachhaken. Woran erkennt man denn auch, dass ein Kind wirklich glücklich ist, dass es satt geworden ist an Liebe und dass es dann wirklich die Freude in einem hervorruft? Hier geht es dann gleich weiter bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Südtirol. Mein Name ist Anjuta Engert. Zu Gast ist Christa Mewis, die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Mittlerweile mit 88 Jahren Lebenserfahrung, heute eben zum Thema der Abwertung, der Entwertung der Mutterschaft. Frau Mewis, was ist denn nun mit all den Frauen und Müttern, die sich vielleicht selber auch um ihr Glück betrogen haben und ihre Kinder auch früh in die Krippe gegeben haben, sodass sie dann selber gar nicht mehr die erste Bezugsperson waren, dass sie selber vielleicht auch gar nicht die ersten Schritte und auch die ersten Worte ihres Kindes nicht mehr miterleben konnten? Was passiert denn nun, ist an diesem frühen Beziehungsabbruch zwischen Mutter und Kind später dann? Ja, zum Beispiel im Grundschulalter, ist da eigentlich noch was zu retten? Ist da was zu heilen, wenn man das dann auch bereut und feststellt, nee, das ist eigentlich nicht der gute Weg. Ich will nicht das Opfer für die Gesellschaft bringen, wie Sie sagen, mein Kind in die Krippe bringen. Das ist ja genau der verkehrte Weg und die Verführung.
Auf jeden Fall als erstes geht es ja dem, der das sieht, wie wir das ja als Kindertherapeuten dann ja so aus erster Hand gewissermaßen sehen. Als erstes kommt das große Mitleiden mit diesen Frauen. Nicht, denn es hat ja nicht, man darf auch nicht einfach sagen, das ist ja deine Schuld, das ist ja viel zu grob und es ist ja auch viel zu von oben herab, das steht uns gar nicht zu. Es ist ja ein ganz, wird ja zu einer tragischen Person auf diese Weise. Nicht, dass sie doch das Beste will und es geschieht ihr, weil weil sie den Durchblick nicht haben kann, nicht haben konnte, weil man sie, der Trend sie auch blind ließ. Ich konnte es nicht anders gehen. Also erstens kann da nur das Große mittragen und mitleiden sein. Und als zweites muss es natürlich dann heißen, es gibt auch noch den Trost, dass das menschliche Gehirn, so sagen uns darüber hinaus nun auch noch wieder die Hirnforscher, doch das menschliche Gehirn im Gegensatz zu zum Affen- und Rattengehirn, wo man dann ja sieht, es ist nicht wieder löschbar, es ist irreversibel, die sind total für alle Zeiten dann gestört. Sowohl die Ratten und die Affen, an denen man eben solche Experimente machen, ist doch das menschliche Gehirn hier auch in dieser Hinsicht flexibler, ist leichter, doch noch trotz dieser Prägungen in den ersten Lebensjahren, in diesem Zeitfenster der Konstituierung des Gehirns, nicht doch noch ein Stück flexibler. Sonst könnten wir ja überhaupt mit der ganzen Kinderpsychotherapie und erst recht mit der Erwachsenentherapie einpacken. Nicht? Und oft sind die Erfolge auch ein ganzes Stück geschönt. Aber wir können doch auch schon noch wieder, je jünger die Kinder sind, je schneller wir merken, da läuft etwas mit dem Verhalten dieses Kindes nicht richtig, einwirken. Umso eher haben wir dann auch wieder noch die Chance, auch durch viel Bemühung der Umwelt, der Eltern, der Großeltern, mit den Therapeuten, nicht hier zusammen, nun noch wieder eine Stabilisierung des Kindes zu erreichen, also im Vorschulalter zunächst, wenn etwa das Kind dann gar nicht recht schulreif werden will oder so, oder in den ersten Jahren, wenn man dann merkt, dass einfach die Unruhe viel zu groß ist, um ein erfolgreicher Schüler zu werden, hier nicht nur einfach mit dem Ritalin und mit der Droge also zu helfen, sondern eben durch Verhaltensänderung, durch wirklich echte Heilung. Das ist das eine. Und außerdem dürfen wir auch als Christen immer noch dazu sagen, unser Gott kann auch Wunder tun. Er kann, wenn wir sehr intensiv bitten und sehr intensiv eben dahinter stehen, auch gerade die Alten, die Großeltern, können wir auch noch Hoffnung haben können auf Besserung. Auf Resilienz, wie wir das nennen.
Ja, das ist schön, dass Sie das so sagen. Ja, ich freue mich in dieser Runde zum Thema der Mütter und der Abwertung der Mütter, einen Herrn Stillfried aus München begrüßen zu dürfen.
Grüß Gott. Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich an dieser Sendung teilnehmen konnte und zuhören konnte. Frau Mewes spricht uns als Eltern von 4 Kindern sehr aus dem Herzen. Ich war selbst in der Wirtschaft tätig und habe ich immer gefragt, woher kommt das eigentlich, dieser Trend? Warum wird die Mutter so niedrig eingestuft? Ja. Wo sind die gesellschaftlichen Interessen, die diesen Trend so stark verstärken? Warum berichten die Medien so einseitig? Ja. Ich kann mir vorstellen, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, dass wir natürlich auf der einen Seite dieses starke Interesse der Wirtschaft haben, meine Fachkräfte zu bekommen. Die Frauen sind heute hoch ausgebildet.
Ja, genau.
Und die Wirtschaft ist hoch interessiert an diesen Fachkräften.
Genau.
Und je mehr Fachkräfte da sind, desto billiger kann man sie bekommen.
Ja.
Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, die Medien sind sehr stark abhängig von der Wirtschaft durch die Werbung. Die Medien können nicht überleben ohne die Werbung der Wirtschaft. Also werden sie auch nicht schreiben, was der Wirtschaft zuwiderläuft. Und von daher gesehen ist wahrscheinlich ein sehr starker Druck da in diese Richtung. Ja. Das Zweite, was ich mir vorstellen kann, ist, wir haben ja diese ganze Genderpolitik und sag mal diese ganze Emanzipationsbewegung, die unter dem Wort stand, mein Bauch gehört mir, also wo die Frau nur sich selber sieht und gar nicht mehr ihre Rolle als Familienmitglied und ihre Rolle als Mutter, wo eigentlich das Interesse nur auf die Mutter gerichtet ist, nicht mehr auf das Kind.
Ja.
Das scheinen mir die beiden Ursachen zu sein. Aber vielleicht können Sie das noch mal etwas näher betrachten. Ja. Einen zweiten Punkt wollte ich nur ganz kurz ansprechen. Mir hat etwas gefehlt, der Mann in Ihrer Rolle, in Ihrer Darstellung. Ich glaube, dass auch der Mann für das Kind vielleicht nicht in den ersten Monaten so stark, aber sobald es ein bisschen weiter ist, sobald es, sag mal, abgestillt ist, muss der Mann auch eine große Rolle spielen, um dem Kind die Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln, auch im Bezug zum Manne. Das waren nur meine zwei kleinen Anregungen.
Vielen Dank, Herr Stillfried. Der Mann, dem müsste man dann eigens noch ein Thema, also dem Mann und dem Vater, widmen eigentlich. Das kam natürlich hier unter der Vormachtstellung der Mutter völlig zu kurz. Da haben Sie recht. Vielleicht ganz kurz, Frau Mewes, dann noch zu Ihrer Anfrage über die Zusammenhänge und Gründe auch, dass man heute die Frauen so stark in die Erwerbsarbeit treibt.
Erstens ist das sehr richtig, was Sie dort gesagt haben. Es ist alles enorm richtig und so wirkungsvoll. Ich brauche das nicht zu wiederholen. Es ist darüber hinaus häufig sicher auch noch die Ideologie, eine atheistische Ideologie, die ich auch angesprochen habe, die anmaßend ist, zu meinen, man könnte es doch mit dem Menschen alles ganz alleine machen. Aber wir sind doch Geschöpfe und wir müssen uns an die Schöpfungsordnung halten. Und gegen diese Schöpfungsordnung gibt es sowohl den Hochmut der Menschen wie auch bösen Willen gegen das Gute in der Welt. Es gibt auch das Böse. Wenn Sie das näher erfahren wollen, diese Zusammenhänge, dann würde ich Ihnen raten, das Recherchenbuch von Gabriele Kubi, die globale sexuelle Revolution, zu lesen. Diese Hintergründe, wo hier da ein Stück, uns alle nur erschreckende, negative Tendenzen sind, die eben wirklich mit uns und mit unserem Gott und mit den Menschen in unserem Umfeld wirklich nicht das Gute wollen. Das heißt dort sehr gut recherchiert, ohne Verschwörungstheorie, wie man dann sehr schnell denken kann, sondern einfach die Fakten recherchiert. Aber das wollte ich nur andeuten, anders können wir, aber vordergründig ist das, was Sie geschrieben haben, also von größter Relevanz. Und schnell noch mal zum Vater. Nicht der Vater ist so wichtig und er wird immer wichtiger. Nicht je älter die Kinder werden, am meisten für die Jungen, je mehr, wenn die Jungen im Jugendalter ohne Vater, das ist eine große Tragödie. Der Vater und der Sohn können auch in wunderbarer Weise noch eine Verfestigung bekommen ihres schönen Schöpfungsauftrags, den der Mann als Vater, aber auch als ein schöpferischer Mittäter beruflicher Art hier wirklich Großes wirken. Das können Sie auch in meinen Büchern alles lesen und vor allen Dingen können Sie da lesen, dass ich an der Stelle sehr traurig bin, dass man keineswegs die Frau heute noch benachteiligt, sondern den Mann. Und dass es eigentlich sehr nötig ist, die Jungen, die kleinen Jungen, vor allen Dingen dann auch die Jugendlichen, die männlichen Jugend und die Notwendigkeit von Vaterschaft mehr in den Vordergrund zu rücken. Aber das war nicht unser Thema heute, nur daran lag es.
Ja, Herr Stillfried, vielen Dank für Ihren Anruf, für Ihre bereichernde Anmerkungen. Ich danke Ihnen herzlich und damit sind Sie auch der Letzte hier in der Sendung. Und ich glaube, wir wissen, was eigentlich das Leben glücklich macht. Das ist eben nicht nur die gute Ausbildung, nicht nur das eigene Heim, die gute Arbeitsstelle, das entsprechende Auskommen. Nein, es ist eben noch mehr. Ja, es sind die wirklich glücklichen und geglückten Beziehungen. Auch davon berichten Menschen, die begleitet werden kurz vor ihrem Tod. Und da bleiben familiäre Beziehungen. Und da ist eben diese exklusive Mutter-Kind-Bindung die entscheidende und vielleicht auch glückliche Beziehung. Ja, wir haben hier ein Plädoyer abgegeben für echtes Mutterglück und ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Mewes, dass Sie sich da auch so engagiert haben und zu Wort gemeldet haben. Vielen Dank.
Ja, bitte.
Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und fürs Anrufen. Machen Sie es gut. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.